Neues erlebt, auch von meiner Seite ein ganzes herzliches Willkommen hier bei uns im Herzen von der Stadt Zürich, in der Homebase von der City Church. Wir haben übrigens Übersetzung auf Englisch und auf Spanisch. Die das gerne möchten, mal ausprobieren. Oder vor allem die es nötig haben. Wer geht zu meiner Rechten? Es freut mich extrem, mit euch zusammen zu sein heute Morgen. Wir sind in dieser Serie «The Power of the Church», «Kraft von der Kirche». Und wir sind mitten in dem Thema «Der Felsen». Wir sind jetzt schon dreimal unter dem Titel «Der Felsen». Und wir werden auch heute unter dem Titel «Der Felsen» sein. Und was wir das nächste Mal machen, wissen wir noch nicht. Ah, es ist fantastisch. Wir haben vor 3 Jahren einen Dienst angefangen, der heisst Glory Train. Das ist ein Gebetsdienst, wo wir mit einem Auto, mit einem Bus durch die ganze Schweiz durchfahren, mit dem Ziel, erstens unsere Gemeinde kennenlernen. Wir wollen wissen, wie geht es der Gemeinde in der Schweiz. Für das müssen wir ins Auto steigen, weil das sind doch gewisse Distanzen. Zweitens, wir wollen herausfinden, wie geht es der Schöpfung, wie geht es der Landschaft, der Regionen, wie reagieren die geistlich. Und drittens, wir wollen durch das Gebet eine Vorbereitung sein für das Feuer Gottes, für die Erweckung, die Gott nochmal möchte in unsere Schweiz reinbringen. Wir haben über 50 Einsätze schon gemacht und das sind etwa 30'000 Kilometer. Wir sind wirklich schon bald an jedem Eckli in der Schweiz vorbeigekommen. Und der Auftakt war die Swiss on Fire Tour vor 2,5 Jahren. Und jetzt sind wir während 3 Tage lang sind wir um die Grenzen von der Schweiz gefahren und haben einfach mal wollen wissen, wie geht's unserem Land. Dann haben wir vom Seeland auf Telemont hochwollen und haben uns prompt verfahren. Und wer weiss, was dazwischen liegt? Der Jura liegt dazwischen. Unser schöner Jura. Der Jura, ein Kanton, wo man eigentlich praktisch gar keinen Bezug dazu hat, wenn man nicht gerade von dieser Gegend kommt, oder? Ist es so? Weiss jemand, wann Jura zur Schweiz gekommen ist? 78, genau. Also ich hoffe, es stimmt. Man weiss es eben nicht so genau. Aber was wir herausgefunden haben im Jura, ist etwas ganz, ganz Spezielles. Ihr habt sicher die Erfahrung auch schon gemacht, dass ihr an einen Ort angekommen seid, sei es ein Haus, sei es eine Region, ein Wald, ein Berg, ein Tal, wo du eine gewisse geistliche Atmosphäre wahrgenommen hast, die dich entweder anzieht oder beklemmt. Wer kennt das Gefühl? Okay, wissen, von was wir reden. Jetzt fahren wir also Richtung Telemont, verfahren uns und landen in den Wäldern vom Jura rein. Und ich muss mir vorstellen, das sind wirklich fette Wälder, dicke Baumstämme. Und was wir dort angetroffen haben, hat uns vom Sockel gehauen. Wir haben nämlich einen Wald angetroffen, wo Gott anbetet. Und wir sind schon in jensten Wäldern gewesen. Wir sind schon in jensten Tälern, auf jensten Bergen gewesen. Aber nichts so berührend wie der Jura. Die Schöpfung hat Gott geehrt. Wir haben angehalten, wir sind ausgestiegen. Ich wäre bald auch einer geworden von denen, die die Bäume umarmt. Es ist so eine gewaltige Gegenwart von Gott gewesen. Und wir sind ja zu achten gewesen. Wir haben uns das nicht eingebildet. Wir haben wirklich die Bestätigung gehabt. Jetzt, einige Jahre oder 2,5 Jahre später, haben wir wieder den Auftrag gefasst, nochmal in alle Kantone hineingehen. Hauptstädte haben wir schon gemacht. Und mit einem bestimmten Auftrag nochmal Kantone kennenlernen. Wir haben uns auch so einen Fragebogen selber gemacht von gewissen Fragen, die wir beantwortet haben über einen Kanton, über Schlüsselpersonen, über geistlichen Zustand etc. Ich würde jetzt ein bisschen weit führen, das genau auszuführen. Aber wir haben gesagt, wenn wir die Tour machen wollen, dann gehen wir zuallererst in Jura. Weil in Jura wollen wir die Anbetung abholen. Und so sind wir letzten Dienstag in Jura gegangen. Und das ist wirklich the power of the church. Und da will ich euch ein Kapitel aus der Schweizer Kirchengeschichte erzählen. Wir sind in eine Mennonitengemeinde gegangen. Und in Tavan. Und die Mennonitengemeinde ist wirklich steil auf einem Berg oben gewesen. Und ich habe dann gefragt, der Pastor, ja, wie kommen denn die Leute im Winter da? Und er hat gesagt, mit Glauben. Und das ist der Hammer, weil in ganz Jura gibt es etwa 11 Mennonitengemeinden mit rund 2'000 Leuten. Und offen, was ich eigentlich denke, da treffen wir an, im Jura wäre ich nicht unbedingt eine blühende Gemeinde gewesen, ist ja hauptsächlich katholisch, sondern eine Gemeinde, die gegen argen Widerstand kämpft. Wir wissen ja auch, dass Jura sich ja dann aufgelehnt hat gegen Bern. Es gibt ja immer noch den Berner Jura und den Jurassischen Jura. Und es ist ein Kanton, aber die, also nein, der Berner Jura gehört noch zu Bern, besser gesagt. Aber sie haben sich ja dann aufgelehnt und haben sich abgespalten. Und wir haben nicht gewusst, wir haben nicht gedacht, dass der Gemeinde gut geht. Wir haben zwei Pastoren angetroffen, die sich haben wollen treffen mit uns. Was Susi herausgefunden hat, gell? Der Herr hat sich wirklich gut geleitet gehabt. Wir haben zwei Pastoren angetroffen, wo wir wirklich Gott alle Ehre dafür geben können. Wir haben schon viele, viele geistliche Leiter getroffen. Aber wirklich, die beiden Pastoren sind rausgestochen. Und zwar haben die im Jura effektiv einen Leib Christi, der funktioniert. Das erste, was er gesagt hat, ist, ja, da ist alles ein bisschen einfacher, weil ihr wisst ja, wir haben etwa dreimal so viele wiedergeborene Christen wie sonst in der Schweiz. Also er hat von 5-6% wiedergeborene Christen geredet. Wer hat das gewusst? Ich habe das nicht gewusst. Was mich total begeistert hat, dass die Männer haben irgendwo in sich selber geruht. Mit anderen Worten, sie haben ihre Identität in Christus gehabt. Sie haben von ihren Gemeinden erzählt, in einer Art und Weise, dass du gemerkt hast, die Gemeinde ist nicht eine superstar Gemeinde, aber die Gemeinde lebt und tut die Werke von Jesus Christus. Das hat uns total begeistert. Was für mich wirklich der grösste Hammer war, ist im positiven Sinn, dass er erzählt hat, dass er ein Netzwerk hat von 14 Pastoren im kleinen Jura und dass die alle zusammenarbeiten. Und das finde ich extrem cool, weil wir wissen ja, der Jura, habe ich schon gesagt, ist eher ein bisschen rebellischer Typ, der sich eher ein bisschen isoliert. Das hat er uns auch bestätigt. Aber unter der Gemeinde ist genau das Gegenteil passiert und Gott hat dort hat den Trend gesetzt und die Gemeinden arbeiten alle zusammen. Das war absolut ein Hammer gewesen. Wo uns dann wirklich die Spucke weggeblieben ist, wo wir dann an die sogenannte Teufelbrücke gegangen sind. Also wir haben die beiden Pastoren getroffen, haben den Plausch gehabt, von ihnen zu hören, haben uns mit der Geschichte beschäftigt und dann sind wir an die Teufelbrücke gegangen. Jetzt sieht der Jura hat ein geistliches Erbe und das Gewaltige ist das, wenn Gott Menschen eine Offenbarung gibt, von sich selber, vom Sohn Jesus Christus, und Menschen fangen an, Jesus nachzufolgen, dann passieren absolut gewaltige Sachen, wo Generationen später, Jahrhunderte später, noch sichtbar sein in der Schöpfung, im Erbe der Menschen, in der Bevölkerung. Der Jura ist ein klassisches Täufergebiet. 1525 ist ja in Zürich die Täuferbewegung losgebrochen. Die meisten sind mit dem bekannt. Es ist eigentlich eine radikalere Bewegung gewesen als die Reformation. Sie sind die jungen Wilden gewesen, die um den Zwingli herum eigentlich ganze Sachen wollen machen, die gesagt haben, wir können unsere Kinder nicht mehr taufen, etc., etc. Wir wollen Erwachsenentaufe haben und haben ganz auf die Kraft vom Heiligen Geist gesetzt, haben Versammlungen gehabt in Solikon, in Zürich, überall. Der Heilige Geist ist mit grosser Macht gefallen und die reformierte Kirche hat dann angefangen, die Täufer zu verfolgen und schon bald im Jahr 1525, im gleichen Jahr, sind die ersten Täufer im Emmental auftaucht. Dort hat es eine riesen Jagd gegeben auf Täufer und bis 1540, also in den ersten 15 Jahren, sind ca. 160 Täufer gefangen genommen worden und 26 davon sind hingerichtet worden. Das könntest du oder ich gewesen sein. Das könnte deine Familie gewesen sein, deine Verwandten, die wegen ihrem Glauben an Jesus Christus plötzlich verfolgt worden sind. Mitten im Aufbruch von der Reformation ist das passiert. Es zeigt, dass Gott immer, selbst wenn etwas nach einem Aufbruch aussieht, Gott hat immer noch einen Strahl, er hat immer noch einen Fluss, ein Volk sich vorbereitet, wo total nahe an seinem Herz ist und wirklich den Willen vom Vater will tun. Und die sind meistens verfolgt. Die Kirche, die verfolgt ist, dort muss man genau anschauen, dort ist meistens auch das Leben von Gott. Die Täufer sind lang verfolgt worden. Ein paar Eckdaten. 1660 ist die sogenannte Täuferkammer gegründet worden in Bern mit dem einzigen Ziel, Täufer auszuspionieren, zu enteignen, zu verkaufen auf Galeeren, umzubringen, einzusperren, Familie auseinanderzutreiben. Die Männer und Frauen, unsere Glaubensgeschwister, genossen, haben sehr einen hohen Preis gezahlt. Sie sind dann geflüchtet, die einen in die Pfalz, in Elsass, andere in Jura. Und nach dem 30-jährigen Krieg 1712 sind dann die Täufer wieder vom Ausland ein bisschen zurückgekommen und haben sich im Jura angesiedelt. Jetzt sind wir wieder beim Jura. Und zwar haben sie dort Asyl bekommen, auf 1000 Meter oben und höher. Weil auf 1000 Meter und höher ist das Land sehr hart zum Bearbeiten. Es hat Alpen gehabt, wo nur ein halbes Jahr besetzt war. Und die Reichen haben gedacht, wir setzen die Täufer retour, dann wird das Land dort oben urbar und fruchtbar. Und so sind die Täufer ins Jura gekommen, haben ihr Plätzchen bekommen auf 1000 Meter oben und haben dort eine Kultur anfangen bilden vom Glauben, vom echten, wahrhaftigen Glauben. Selbst dort sind sie noch verfolgt gewesen. Selbst in dieser Zeit sind sie noch verfolgt gewesen. Ich möchte euch vorstellen, ähnlich wie die Hugenotten, wo wir vielleicht auch mal drauf kommen, die von Frankreich gekommen sind, haben die Täufer in der Zeit der Verfolgung sich jeden Sonntag an einem anderen Ort müssen treffen, wenn sie Celebration gefeiert haben. Und einer so ein Ort war eben die Täuferbrücke gewesen, in den Wäldern vom Jura, wo sie sich getroffen haben, wo jede Familie, jeder Clan hat einen geschickt. Und dort haben sie erfahren, wo die nächste die Celebration Gottesdienst stattfindet. Die Hugenotten übrigens, wo ich jetzt nicht darauf eingehe, die haben es noch anders gemacht. Sie haben Kinder prophezeien lassen, wo an welchem Ort sie in den Wäldern sich treffen sollen. Die haben Versammlungen gehabt mit Tausenden dazumals. Jetzt die Täufer haben dann die Celebrations gemacht in den Wäldern und haben Gott angebetet. Und das ist der Grund, warum du heute noch in diesen Wäldern die Schöpfung spürst, wie sie Jesus Christus anbetet und Gott ergibt. Ist das nicht gewaltig? Liebe Leute, das ist die Kraft der Kirche, wenn einzelne Menschen ergriffen werden vom Geist Gottes, egal ob Kind, Jung, Alt, Mann oder Frau, arm oder reich. Jesus Christus hat sie alle vereint, hat sie alle ins gleiche Schicksal hineingebracht. Der Reiche ist enteignet worden, der Arme ist enteignet worden. Zusammen haben sie eine Gemeinschaft gebildet und haben Jesus Christus als ihren König angebetet. Wir sind begeistert gewesen, dass wir das haben dürfen anschauen, wie der Teufelbruck noch einen lustigen Kommentar von jemandem, der dabei war aus Bern. Die Vegetation dort unten ist extrem reich gewesen. Ich wollte euch ein paar Fotos zeigen. Hat jetzt nicht mehr gelangt. Und die hat gesagt, schau, der Coop versucht, jetzt die Kräutchen wieder ins Land reinzubringen. Offensichtlich hat der Coop eine super Aktion gehabt und hat so gratis Sämli verteilt, um die heimischen Kräutchen wiederzubringen. Und sie hat gesagt, schau, und da wachsen alle. Und sie hat nur noch die Kräutchen angeschaut. Jemand anderes schon mit uns dabei war in diesem Einsatz, der hat am Abend, wo man ein Feedback gemacht hat, hat er gesagt, er hat jeden Moment damit gerechnet, dass Jesus Christus einfach auftaucht in Persona. Ich bin begeistert, liebe Leute, dass wir so eine Geschichte haben in der Schweiz. Und das ist jetzt nur ein Kapitel, ganz kurz angeschnitten. Gott schreibt seine Geschichte mit Menschen, die auf dem Felsen stehen. Eine andere Geschichte, hier in Zürich, letzten Montag. Für mich auch spektakulär, noch nicht die Auswirkung, aber auch gewaltig. Jeden Montag am 7. sind wir auf dem Helvetiaplatz und startet ein Open Sky. Das heisst, eine halbe Stunde lang, in öffentlich, was die anderen im Wald gemacht haben, machen wir in der Stadt und beten Jesus Christus an. Der Name über alle Namen, der König von allen Königen und Herrschaft, der über allen Herrschaft steht. Jesus Christus beten wir an. Das hat zum Teil gewaltige Auswirkungen und letzten Montag war wieder so ein Tag gewesen, wo wir einfach gemerkt haben, wie das direkt in die Stadt hineingeht. Und wir haben es daran gemerkt, dass die Bevölkerung zu uns gekommen ist, die Männer und Frauen zu uns gekommen, die einen haben schon auf uns gewartet. Meistens sind es Randständige gewesen. Ich mag mich an eine Frau erinnern, die kenne ich schon lange, die ist wirklich maximal belastet. Also ich habe mich aufgepasst, weil ich habe immer Angst gehabt, sie griff mich nächstens an. Sie ist einfach zu uns angestanden, sie ist neben mich angestanden und ist sich einfach, ich sage jetzt mal, beruhigen gekommen. Sie ist sich beruhigen gekommen da in diesem Kreis. Und nach einer Zeit lang hat sie wieder rausgezogen und dann ist sie wieder gekommen und hat sich wieder beruhigt. Es war so stark gewesen, wie Gott gewirkt hat. Das ist the power of the church. Kraft von der Kirche. Dort, wo Menschen zusammenkommen und ihren König anbeten. Halleluja. Ist es nicht gewaltig? Und ich würde jetzt am allerliebsten einfach an dem Punkt Jesus Christus anbeten. Einfach wir als Kirche, lass uns doch kurz aufstehen. Und mag sein, dass du das erste Mal da bist, dass du unsere Gewohnheiten noch nicht so kennst. Aber was wir machen wollen, alle, die sich frei fühlen, sollen doch jetzt einfach am König Jesus dir geben, für das, was er schon gewirkt hat. Im Wissen, dass er im Lobpreis wohnt und sich auch da rein wird manifestieren heute Morgen. Halleluja.
Danke dir, Jesus Christus, für alles, was du gemacht hast. Ich kann lernen, dass wir lernen können. Herr, ich kann lernen, dass wir die Jüngeren lernen können.
Danke, dass du Menschen inspiriert hast.
Wir können lernen, dass wir die Jüngeren lernen können. Danke, Jesus. Du bist mächtig, du bist groß. Wir werden dich
ankommen.
Halleluja. Halleluja. Wir können lernen, dass wir die Jüngeren lernen können. Dann kann lernen, dass wir Dinge nicht lernen. Halleluja. Halleluja. Ja, wir strecken heilige Hände aus, im Wissen, dass unser Gott mächtig ist. Im Wissen, dass seine Kirche durch nichts überwunden werden kann. Im Wissen, dass jeder, der zu seiner Kirche gehört, eine persönliche Offenbarung von Jesus Christus hat. Wir können Christ werden durch eine Unterschrift oder ein Bekenntnis, sondern nur, wenn unser Herz erkennt, Jesus Christus ist Sohn Gottes. Und ich will das Gebet beten, das die Apostel gebetet haben, Apostelgeschichte 4. Sie sagen da, und nun Herr, höre ihre Drohungen, sie sind unter Druck gewesen. Hilf allen, die an dich glauben, deine Botschaft ohne Angst weiterzusagen. Zeige deine Macht, lass Heilungen, Zeichen und Wunder geschehen durch den Namen deines heiligen Sohnes Jesus, den du gesandt hast. Als sie gebetet hatten, bebte das Haus, in dem sie zusammengekommen waren. Sie wurden alle mit dem Geist erfüllt und verkündeten furchtlos die Botschaft Gottes. Danke, Heiliger Geist, dass du auch jetzt ein Beben schaffst in unseren Herzen, dass du uns erfüllen tust, Herr. Selbst die dich noch nicht kennen heute Morgen, Herr, sollen ergriffen werden von deiner Liebe. Danke, Jesus. Ich darf wieder Platz nehmen. Wie gesagt, wir sind jetzt schon das dritte Mal in dem Thema der Felsen. Ich gebe eine ganz kurze, ganz mini Zusammenfassung. Hört doch die Botschaften an, wenn es euch interessiert, wenn es euch anspricht. Ausgang ist Matthäus 16, wo der Petrus erkennt und sagt, Jesus Christus, du bist Sohn vom lebendigen Gott. Jesus sagt ihm, lieber Petrus, du bist glücklich, weil das hat dir nicht Fleisch und Blut, sondern mein Vater im Himmel offenbart. Nachher sagt Jesus, du Petrus bist der Fels und auf, nein, du bist Petrus, genau, du, Jesus sagt, du bist Petrus und auf den Fels will ich meine Kirche bauen und keine Macht auf dieser Welt wird die Kirche überwinden. Da haben wir gelernt, dass weder der Jesus der Fels ist, noch der Petrus der Fels ist, sondern der Fels ist die Erkenntnis, dass Jesus Christus Sohn Gottes ist. Das ist ein Felsen, wo jeder Mensch in seinem Leben haben kann. Das ist der einzige sichere Ort in deinem Leben. Der Felsen von der Erkenntnis, dass Jesus Christus Sohn Gottes ist. Jeder, der auf dem Felsen steht, hat die volle Erlösung von Jesus Christus. Das Blut von Jesus wird wirksam. Krankheiten werden geheilt, Sünden werden vergeben, ewiges Leben kommt auf dich, der Segen Gottes ist ausgegossen und du erkennst Gott, wie er wirklich ist. Das ist der Fels von der Erkenntnis, den Petrus gehabt hat. Und Jesus hat so Freude gehabt, dass er den gehabt hat. Das ist ganz kurz Zusammenfassung. Heute wollen wir darüber reden, dass Offenbarung kein Zufall ist. Offenbarung ist kein Zufall. Es fällt dir wohl zu, aber es ist in unserem Sprachgebrauch kein Zufall. Sondern Offenbarung ist etwas, wo erstens Gott auf dem Herz hat, Gott will sich dir offenbaren und zweitens gibt es ganz konkrete Schritte, wo du kannst unternehmen, dass Gott sich dir offenbart. Das wollen wir heute anschauen. Gott möchte, dass du ihn erkennst. Von der ersten bis zu der letzten Seite in der Bibel geht es darum, dass der Mensch Gott erkennt, wie er wirklich ist. Ich habe euch zwei Bibelvers rausgezogen. Der erste steht im 1. Chronik und es ist der David, der zu seinem Sohn Salomo sagt, wo der David hat Gott will einen Tempel bauen. Das war sein grösster Wunsch gewesen. Und Gott hat ihn gestoppt, nachdem er schon alles Material eingekauft und vorbereitet hat. Er hat gesagt, schau David, an deinen Händen klebt zu viel Blut. Lass deinen Sohn für mich einen Tempel bauen. Und der David sagt zum Sohn, und du, mein Sohn Salomon, erkenne den Gott deines Vaters und diene ihm mit ganzem Herzen und mit williger Seele. Denn der Herr erforscht alle Herzen und versteht das Dichten und Trachten der Gedanken. Wirst du ihn suchen, wirst du ihn finden. Wirst du ihn aber verlassen, so wird er dich verwerfen ewiglich. Das Wichtigste, was der David seinem Sohn Salomon gewünscht hat, ist, dass er Gott erkennt. Ein weiteres Beispiel, der Paulus. Ihn, Jesus, möchte ich erkennen. Und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden und so seinem Tod gleichgestaltet werden. Auch der Paulus, der ja tatsächlich eine reale Begegnung hat mit Jesus Christus, könnt ihr nachlesen in der Apostelgeschichte. Ihn hat sie vom Esel runtergehauen. Es ist ein helles Licht gekommen. Er hat mehrere Tage nichts gesehen, ist blind geworden und hat akustisch die Stimme von Jesus gehört. Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Selbst der Paulus hat auch später in seinem Leben, das sind 20, 30 Jahre vergangen, immer noch gesagt, ich möchte Jesus erkennen. Und wisst ihr, warum das so ist? Man kann sich nicht satt schauen an Gott. Man kann sich nicht satt schauen an Jesus. Und das letzte Buch in der Bibel, die Offenbarung, geht gerade nochmal darum, dass man Jesus Christus erkennt. Und in deinem Leben, mein lieber Bruder, meine liebe Schwester, gibt es genau ein Ziel. Ein Ziel, nämlich, dass du Gott erkennst, wie er wirklich ist. Du bist geboren, damit du Gott erkennst, wie er wirklich ist. Und alles andere in deinem Leben ist Nebensache. Jesus hat gesagt, trachte zuerst nach dem Reich Gottes. Und alles andere wird dir zufallen. Wenn du möchtest ein reich gesegneter Mensch sein, wenn du dein Leben möchtest auskosten, in den vollen Zügen, dann ist deine erste Priorität, auch die wichtigste Priorität von Gott, nämlich, dass du Gott erkennst. Und ich finde das der Hammer, ich finde das gewaltig. Ich will ja Gott kennen. Ich will ja Gott sehen, ich will mich satt schauen an Jesus. Wenn ich wieder etwas von ihm sehe, dann nährt mich das für Tage. Ein Blick auf Jesus ist so unbeschreiblich kraftvoll und liebevoll, wie nichts anderes auf dieser Welt. Gott will, dass du ihn siehst. Ich hoffe, dass du auch möchtest, dass du Gott siehst. Ich möchte dir jetzt drei Punkte sagen, warum es wichtig ist, dass du Jesus Christus erkennst. Ich muss dir aber sagen, ich könnte ein ganzes Jahr lang darüber reden. Ein ganzes Jahr lang. Weil die ganze Bibel ist voll von A bis Z. Wenn ein Prophet eine Not hat, wenn ein Prophet klagt, wissen wir, über was er klagt und über was er traurig ist? Mein Volk erkennt mich nicht mehr, sagt Gott. Das Volk, wo meinen Namen trägt, hat mich verlassen. Das Volk, das ich erlöst habe aus Ägypten, hat vergessen, wer ich bin. Oh, wenn mein Volk doch nur würde sehen, wie gut, dass ich es mit ihm meine. Meine der heute sage ich das anders. Wenn du erkennst, wie gut, dass Jesus Christus mit dir meint, wie gut, dass der Vater meint mit dir, dann kommt dein Leben eine völlig neue Ausrichtung über. Das ist die wahre Kirche. Die Kirche, die erkennt, wer Gott ist. Die Ekklesia, die Herausgerufenen, die Kirche, die auf dem Felsen steht, die ihre Augen auf Jesus Christus hat. Das ist die Kirche, die in der Endzeit, in dieser Zeit, die auf uns wird suchen, von der Verfolgung, von der Drangsal, wird standhaft bleiben. Das ist die Kirche, wo Gott wird anbeten, in der Stadt und in der Natur. Und hunderte Jahre später werden Leute wie du und ich und das Glory Train Team erkennen, das sind wahrhaft gläubige Menschen gewesen. Halleluja! Das ist der Power, den Gott will in dein Herz hineinlegen. Und er fordert dich auf, setz alles auf eine Karte. Ich habe es jedes Mal gesagt in dieser Botschaft, die Kirche kann nichts, durch nichts überwunden werden, ausser sie kann eingeschläfert werden. Und ich will dich heute Morgen einmal mehr wachrütteln. Der Heilige Geist will dich wachrütteln und sagen, und er will zu dir sagen, ich will, dass du jemand bist, der mich erkennt, wie ich bin. Und wenn du dazu Amen sagst, wird der Herr dir die Augen öffnen. Schritt für Schritt, Stück für Stück. Und wenn du erkennst, wer Gott wirklich ist, dann geht dein Leben erst recht los. Weil Gott kennen ist Leben. Gott zu erkennen heisst erstens, dass du erkennst, dass du erlöst bist. Die Bibel ist voll von dem Thema. Die Bibel ist voll von dem Herzenswunsch, alle Schutt, die zwischen dir und Gott steht, wegzunehmen. Und damals, wo der Petrus erkannt hat, wow, der Jesus ist der Sohn Gottes, hat er gesagt, mit seinen Worten hat er gesagt, hey, das ist der Messias. Und der Petrus war ja Jude. Und ich kann mir vorstellen, dass bei ihm wirklich anfangen Ratter hat. Kling, 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 kling hat es gemacht. Und ich vermute, dass er ziemlich schnell bei dieser Bibelstelle gelandet ist, die ich euch jetzt vorlese. Nämlich eine sehr, sehr bekannte Bibelstelle, wo jeder Jude gewusst hat, sie weist auf den Messias hin. Und es ist eine Stelle, wo sie geliebt haben. Und es ist eine Stelle, wo sie gehasst haben. Weil sie ihren Messias gerne in einem anderen Licht gesehen hätten. Hört, was da steht, Jesaja 53. Es geht um Jesus. Er war weder stattlich noch schön. Nein, wir fanden ihn unansehlich. Er gefiel uns nicht. Er wurde verachtet und von allen gemieden. Von Krankheit und Schmerz war er gezeichnet. Man konnte seinen Anblick kaum ertragen. Wir wollten nichts von ihm wissen. Ja, wir haben ihn sogar verachtet. Dabei war es unsere Krankheit, die er auf sich nahm. Er litt die Schmerzen, die wir hätten ertragen müssen. Wir aber dachten, diese Leiden seien Gottes gerechte Strafe für ihn. Wir glaubten, dass Gott ihn schlug und leiden ließ, weil er es verdient hatte. Und doch wurde er blutig geschlagen, weil wir Gott die Treue gebrochen hatten. Wegen unserer Sünde wurde er durchbohrt. Er wurde für uns bestraft und wir haben Frieden mit Gott. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Lass das ganze Kapitel 53 aus dem Buch Jesaja durch. Gott zu erkennen, Jesus Christus zu erkennen, bedeutet zu erkennen, dass du erlöst bist. Die Erkenntnis, dass du am Kreuz hättest müssen hängen. Die Erkenntnis, dass du für deinen Lebensstil, für deine Sünde den Tod verdient hast, die Erkenntnis ist stossend. Darum sagt der Paulus auch im Korintherbrief, schau mal, die Botschaft, die mir verkündet, die ist eine Torheit. Für die Griechen und für die Juden ist eine Gotteslästerung. Die Botschaft, dass der Mensch verloren ist, weil er sich willentlich von Gott getrennt hat und dass der Lohn von der Sünde schlussendlich der ewige Tod ist, ist genau die Botschaft, die dir wird Verfolgung einbringen. Eine so eine schlimme Botschaft darf man ja gar nicht haben. Das würde ja bedeuten, dass der Mensch ein Sünder ist, dass der Mensch sich muss ändern. Obwohl wir all die Kriege und all das Leid haben und Frucht gesehen von unserer Zielverfehlung von unserer Sünde, finden wir immer noch, wir sagen die Allerbesten. Und wenn einer Schuld hat, ist es Gott, der ja den Menschen geschaffen hat. Dann glaubt man wieder dran. Ich kann dir sagen, nichts Schöneres, als wenn ein Mensch zur Einsicht kommt, dass er vor Gott verloren ist. Es ist die Aufgabe vom Heiligen Geist, dass er die Welt überführt von Sünde, Gerechtigkeit und Gericht. Das ist im Johannes, ich denke im Kapitel 14. Wenn du das verstehst, dass du verloren bist und Jesus in die Augen schaust, dann verstehst du deine Erlösung. Wenn du nicht weißt, was etwas kostet, wirst du es auch nie schätzen. Tatsächlich hat dich Jesus Christus erlöst, erstens von deinen Sünden. Das heisst, du hast freien Zugang zu Gott, Halleluja. Der Herr rechnet dir deine Fehler nicht an. Gegenwart, Zukunft, Vergangenheit. Du bist für Gott ein weisses Blatt Papier. Er sagt, ich habe die Fehler ausgewischt. Wer glaubt das? Egal wie schlimm deine Fehler sind. Prophet Jesaja sagt, selbst wenn deine Taten so blutig wären wie Scharlachrot, ich würde sie weiss waschen, wie Isop. Das weisseste Weiss, das damals bekannt war. Gott wäscht deine Sünden frei. Halleluja. Im Blick auf Jesus Christus. Hey, deine Schuld ist vergeben. Jeder, der schon mal irgendetwas Schlimmes gemacht hat und Vergebung bekommen hat, der weiss, was einem für einen Stein von der Seele fällt. Gott hat dir deine Lebensschuld vergeben. Du bist reingewaschen. Das ist die Grundlage. Es heisst aber auch, dass er Schmerzen gelitten hat und deine Krankheiten getragen hat. Im Blut Jesus ist auch Heilung für alle deine Krankheiten. Gott will, dass du gesund bist. Gott will, dass dir gut geht. Du kannst es in Anspruch nehmen. So wie du das ewige Leben hast, darfst du auch seine Heiligen in Anspruch nehmen. Wer erkennt, dass er erlöst ist, der ist wirklich ein glücklicher Mensch. Dem geht's gut. Darum ist es so wichtig, dass wir Jesus in die Augen schauen. Weil dort erkennen wir nicht nur unsere Schuld, dort erkennen wir vor allem auch die Erlösung, Gnade. Gnade. Nichts Schlimmeres als eine gnadenlose Welt. Nichts Schlimmeres, als wenn wir alle für unsere Fehler, die wir gemacht haben, müssen Konsequenzen tragen. Und ich merke richtig, wie sich alles wehrt in der geistlichen Welt gegen die Botschaft. Zuerst wehrt man sich dagegen, dass man hoffnungslos verloren ist und Sünder ist. Und dann wehrt man sich dagegen, dass Vergebung möglich ist. Merkt ihr das? Wie verkehrt sind wir eigentlich? Wie verkehrt ist unser Denken? Es ist so. Der Heilige Geist gibt einem die Offenbarung. Wir sind verloren. Und jeder von uns hätte den Platz verdient, den Jesus eingenommen hat. Und gleichzeitig ist seine Gnade so gross, dass er all deine Schuld vergibt. Und das ist die Auferstehung. Und auch diese Botschaft ist wahr. Church, wenn du das erkennst, kommt Kraft Gottes in dich hinein. Und Kraft Gottes kommt in seine Kirche hinein. Eine Kirche, die diesen Punkt nicht versteht, hat keine Kraft einverstanden und hat nicht einmal eine Botschaft. Was willst du denn der Welt sagen? Was willst du deinen Arbeitskollegen sagen? Wenn du nicht selber gerettet worden bist, wie aus dem Feuer raus. Sehr viele Menschen haben einmal eine Offenbarung gehabt, wie es ist, wenn sie wirklich verloren sind. Und ich selber hatte das auch gehabt. Es war am Rand von einer Seelsorge. Ich war etwa 26. Und ein alter Mann hat sich immer Zeit genommen für mich. Am Schluss haben wir gebetet. Und ich habe einen Film gesehen. Und ich habe das ewige Feuer wahrgenommen. Und ich war wie ein Spiess dort oben gewesen. Und ich habe aber gewusst, mich wird es nicht töpfen. Und ich glaube, ich habe die Offenbarung willentlich abgebrochen, weil es mir einfach zu brutal war. Immer wieder zeigt Gott Menschen seine Realitäten auf, in Träumen und Visionen. Damit man die Erlösung versteht. Gemeint, wir sind erlöst. Deine Schulden, deine Sünden werden nicht mehr gefunden werden im Himmel. Es wird kein Ort mehr geben, wo sie aufgeschrieben sind. Es ist vorbei. Selbst Gott selber wird sich nicht mehr daran erinnern können, weil er das so entschieden hat. Hammer. Wichtig ist, dass du Gott erkennst, weil es zeigt dir deine wahre Identität. Nämlich deine Identität als Sohn und als Tochter. Die Kirche, die Kraft hat, weiss, wer sie ist. Stell dir jetzt einen weltlichen, normalen Sohn oder eine Tochter vor. Ein Erb von einem ich sage etwas anderes. Von einem König. Industriellen. Habe ich es getüpft? Sohn und Tochter von einem Multimilliardär. Aber du packst dein Erbe nicht. Du packst es nicht. Du lebst irgendwo im hintersten Slum. Du hast nicht einmal genug Geld, um deine Zahnarztrechnung zu zahlen. Du isst nicht recht. Dabei müsstest du nur einmal zu deinem Vater gehen. Und er würde dich zum Millionär machen. Materiell gesehen. Huh. Das mit dem Reden, gell? Das Maul muss auch noch mitmachen, was das Herz sieht. Das Beispiel ist vielleicht ein bisschen abgegriffen, ist ein bisschen alt, aber so ist es. Gott, Vater im Himmel, sagt an x Stellen in seinem Wort, dass du sein Erbe bist. Eine wollen wir anschauen. Das ist Römer 8, Vers 14 folgende. Alle, die sich von Gottes Geist regieren lassen, sind Kinder Gottes. Denn der Geist Gottes, den ihr empfangen habt, führt euch nicht in eine neue Sklaverei, in der ihr wieder Angst haben müsst. Er macht euch vielmehr zu Gottes Kindern. Jetzt können wir zu Gott kommen und zu ihm sagen, Vater, lieber Vater. Gottes Geist selbst gibt uns die innere Gewissheit, dass wir Kinder Gottes sind. Als seine Kinder sind wir gemeinsam mit Christus auch seine Erben. Das will ich raus. Dein Vater im Himmel hat das ganze Universum geschaffen. Ich habe gestern einen Film geschaut über die Amazonas, über die Flüsse. Absolut gewaltig, was sich dort abspielt. Wie sich die Flusslandschaften immer wieder neu bilden, wie die Schöpfung nie aufhört, wie die Artenvielfalt unbeschreiblich ist. Und ich denke, wow, ist gewaltig. Aber er hat Universum und Universen geschaffen. Und er hat dich geschaffen. Und dein Vater im Himmel hat alle Reichtum. Und er ist willig, sein Reichtum mit dir zu teilen. Er ist willig. Glaub mir, es gibt keinen Wunsch, den er dir würde ausschlafen. Das kommen wir noch. Nur du glaubst es nicht. Das ist dein Problem. Du glaubst es nicht, weil du nicht weißt, dass du als Sohn und als Tochter direkten Access hast zum Himmelreich. Das geht wieder zurück zu der Erlösung. Aber ein Mensch, der weiss, dass er erlöst ist, dass seine Schuld vergeben ist und aus dem aus auch in einen neuen Lebensstil hineinkommt und nicht mehr in die gleichen Sünden hineinfällt, die ihn Gott rausgerettet hat, in dem wächst die Freude vom Sohn zum Vater, wo der Sohn weiss, er gefällt am Vater. Ich kann euch sagen, das Herz vom Vater kann man wirklich schnell berühren. Ein Beispiel ist gerade gestern passiert. Ich bin letzte Woche mal fischen gegangen. Vor zwei Wochen bin ich fischen mit einem Kollegen. Da habe ich drei Hechte ins Leben gerettet. Das heisst, sie haben gar nicht angebissen. Aber sehr, sehr typisch, was der Vater macht, will der Sohn auch machen. Gestern kommt der Jesse mit einer Angelrute, die er gebastelt hat. Ein Steckli, ein Schnürli. Und dann Schnürli da hinten runtergezogen. Und er gesagt, Papa, ich gehe fischen, kommst du auch mit? Weil wir wohnen ja an einem kleinen Flüssli, so breit. Und ich sage, ja, ist gut, wird schwierig mit dieser Angeln, aber geh fischen, mach das. Ich habe gewusst, ich will gar nichts fangen. Es geht genau 10 Minuten, dann kommt er zurück und hat 2 Krebs gefangen. So gross. Er hat es aber nicht mit der Hand gefangen, sondern er hat es mit seiner Angelrute gefangen, ein Schnürli. Als Haken hat er so einen Kupferdraht genommen, den man braucht, zum Strom durchjagen. So ein Strätli. Und er hat Brotbällchen genommen und hat die Krebs rausgezogen. Mein Herz ist explodiert. Mein Herz ist explodiert. Und ich werde ein Anlassen machen, ein Update. Suche alte Fischerrouten. Und wenn du eine hast oder mir mal eine auslehnen willst, komm auf mich zu. Weil ich will mit meinem Sohn fischen gehen. Ich will ihm den Wunsch erfüllen. Ist doch ganz klar, oder? Der Vater will am Sohn seinen Wunsch erfüllen. Und wie viel mehr, wenn er sieht, dass er mit einfachsten Mitteln Krebs rauszieht. Und wie wird Gott reagieren auf dich, wenn du ihn ernsthaft anfängst zu suchen? Und mit dem selber bastelte Angelrütli im übertreiten Sinn und mit dem Schnürli und mit dem Haken, wo kein Mensch glaubt, dass jemals wird Erfolg geben, im übertreiten Sinn anfängst Gott suchen von ganzem Herzen. Der Vater im Himmel wird sagen, ich will ihm alles geben, was er will. Das ist Identität, Sohn und Tochter, Halleluja. Das bist du und du und der Vater im Himmel will dir alles geben. Er schaut auf die kleinste Regung von dir. Sein Herz berührt es, wenn du auch nur einen Millimeter in seine Richtung gehst. Warum das so ist, ich begreife es selber nicht. Aber wir Väter sind auch so. Ein Kind kann den grössten Schaden anrichten, wo man sich nur denken kann. Sobald sie einen Schritt in die richtige Richtung macht, sind die Eltern wieder da und nehmen sie in den Arm. Und so ist es auch bei dir. Dein Vater im Himmel will dich segnen. Darum, Gott erkennen, zeigt dir, dass deine Identität ein Sohn oder eine Tochter Gottes ist. Dann, Gott zu erkennen, macht Gottes Wort für dich zur Realität. Das ist ganz, ganz ein wichtiger Punkt. Jemand hat mal den Unterschied gesagt zwischen einem guten und einem sehr guten Redner. Beide können gut reden. Machen nicht wie ich immer so Versprecher. Aber ein sehr guter Redner beschreibt ein inneres Bild. Ein sehr guter Redner, der erzählt nicht irgendetwas, was auf dem Papier steht, sondern er sagt dir eine Wahrheit, ein Bild, eine Realität, die er in seinem Herz hineinträgt und er beschreibt dir, was er im Herz hat. Und darum springt der Funken auch über. Und so ist es auch mit dem Wort Gottes. Die ganze Welt hat das Wort Gottes. Und du hast das Wort Gottes. Und ich gehe mit dir jede Wette, es gibt jenste Bibelstellen für dich, die für dich unerreichbar sind und für dein Leben keine Realität sind. Zum Beispiel heisst es im Wort Gottes, jeder, der Jesus glaubt, wird die gleichen und die grösseren Werke tun wie Jesus Christus. Steht schwarz auf weiss dort. Es heisst zum Beispiel, im Johannes 16 sagt Jesus Christus, bisher habt ihr in meinem Namen nichts von Gott erbeten. Bittet ihn und er wird euch geben, dann wird eure Freude vollkommen sein. Es heisst im Wort Gottes, dass alles, was du im Namen Jesus erbittest, wirst du überkommen. Stimmt's oder stimmt's nicht? Ist es für dich eine Realität? Ja oder nein? Ja. Glory. Das ist der Hammer. Für mich leider noch nicht. Aber ich komme dieser Sache näher. Und ich weiss, für die meisten von euch ist es auch keine Realität. Und es hat einen Grund. Ich lese euch einen Psalm vor. Psalm 91. Für die einen das absolute Trostpflasterli. Für die anderen Lebensversicherung. Er bewahrt dich vor versteckter Gefahr und tödlicher Krankheit. Er wird dich behüten wie eine Henne, die ihre Küken unter die Flügel nimmt. Seine Treue schützt dich wie ein starker Schild. Selbst vor der Pest im Dunkeln, die im Dunkeln zuschlägt, oder dem tödlichen Fieber, das am hellen Tag die Menschen befällt, fürchtest du dich nicht. Wenn 10.000 neben dir tot umfallen, ja, wenn 10.000 in deiner Nähe sterben, dich selbst trifft es nicht. Ist das nicht krass? Ist das Lyrik? Ist das ein gut gemeinter Trost? Oder ist es Realität? Am Schluss heißt's: Gott sagt, er liebt mich von ganzem Herzen, darum will ich ihn retten. Ich werde ihn schützen, weil er mich kennt und ehrt. Wenn er mir zuruft, antworte ich ihm. Wenn er keinen Ausweg mehr weiß, bin ich bei ihm und so weiter. Schau, alle Bibelstellen, das ganze Wort Gottes ist für dich und für mich und für die ganze Welt das Gleiche. Nur, für den einen ist der Psalm 91 die Lebensversicherung und die Zusage von Gott, dass er gesund wird von jeder Krankheit und nicht vor seiner Zeit stirbt. Dass der Feind ihn nicht kann umbringen. Unzählige Menschen haben durch das Leben gewonnen. Matthäus 16 ist für die einen der Schlüssel zur Erweckung und sie erbittet von Gott alles und sie kommen es über. Für die anderen ist es einfach ein frommer Wunsch. Wisst ihr, was der Unterschied ist? Der Unterschied ist simpel und einfach, ob du deinem Herz erkennst, dass Jesus Christus Sohn Gottes ist. Das ist jetzt so banal gesagt. Aber die Kirche, die Kraft hat, hat erkannt, dass Jesus Christus Sohn Gottes ist. Folglich ist sein Wort das lebendige Wort Gottes. Und jedes Wort, das da drin steht, ist direkt vom Herz von Gott in dein Herz. Damit es zur Realität wird. Es ist ein Unterschied zwischen Wahrheit und Realität. Und Gott will, dass seine Kirche Wahrheit und Realität zusammenbringt. dass Gottes Realität, die da beschrieben ist, nämlich, dass er dich heilt, dass er deine Gebete erhört, dass er dich rettet aus jeder Not raus, dass es deine Realität ist, Tag und Nacht. Das Wort Gottes kann nur wahr sein, wenn du Jesus kennst. Real sein, Entschuldigung, wahr ist es sowieso. Das Wort Gottes ist immer wahr. Das Wort Gottes kann nur real sein, wenn du Jesus Christus kennst. Und in dem Maß, wie du Jesus Christus kennst, wird das Wort Gottes für dich zur Realität. Die Frage, wie viel soll ich die Bibel lesen? Die erübrigt sich für einen, der Jesus angeschaut hat. Weil er sucht den Weg ins Wort Gottes. Und du wirst jede freie Minute im Wort Gottes verbringen, weil es ist für dich Leben pur. Gott zu erkennen ist es so unwahrscheinlich wichtig, liebe Church, weil in dem Sinne erkennst du, dass Gott dich liebt. Und ich würde ja nicht darüber predigen, schon wochenlang, wenn ich nicht wüsste, dass Gott möchte, dass wir ihn mehr erkennen. Gott möchte, dass du ihn noch mehr erkennst. Und zum Abschluss möchte ich dir den Weg dazu zeigen, was du machen kannst. Weil Offenbarung ist ja kein Zufall. Matthäus 7,7 folgende. Jesus sagt, bittet Gott und er wird euch geben. Sucht und ihr werdet finden. Klopft an und euch wird die Türe geöffnet. Denn wer bittet, der bekommt. Wer sucht, der findet. Wer anklopft, dem wird geöffnet. Matthäus 7,7. Eine riesige Verheißung. Jesus fordert dich auf, dass du ihn suchst. Weil wenn du ihn suchst, wirst du ihn finden. Er fordert dich auf, dass du anklopfst an seiner Tür, weil er wird seine Tür aufmachen. Und er fordert dich auf, dass du ihn bittest, dass er dir geben kann. Das ist sein grösster Wunsch. Begründung ist Hammer. Er sagt nachher, würde jemand von euch seinem Kind einen Stein geben, wenn es um ein Stück Brot bittet? Oder eine giftige Schlange, wenn es um einen Fisch bittet? Wenn schon ihr hartherzigen Menschen euren Kindern Gutes gebt, wie viel mehr wird euer Vater im Himmel denen Gutes schenken, die ihn darum bitten? Auch da wieder, die Begründung von Jesus ist die, und sagt, schau, ich habe euch beobachtet, Menschen. Und ich weiss, wie ihr es gut meinen mit euren Kind. Aber ich weiss auch, wie hartherzig das ihr seid. Und dass ihr im Grunde genommen an euch selber denkt. Aber wenn schon ihr euren Kindern gut tun, wenn schon der HJ mit seinem Sohn fischen gehen nur weil er eine Angelrute bastelt, um ihm eine Freude machen, was meinst du denn, wie viel mehr wird ich deinen Wunsch erfüllen? Wenn du nur glaubst. Wenn du nur an dein Herz anlässt. Gott gibt seiner Kirche den absoluten Steilpass. Und der Schlüssel ist zu erkennen, dass Gott gut ist. Schau, wir alle sind prägt von Erfahrungen, die uns sagen, wir sind es nicht wert. Gott meint es nicht gut mit dir. Am Schluss kommt sowieso noch der Grosshammer. Gott braucht seine ganze Zeit und seine ganze Liebe dazu, um dir zu erklären, hey, ich bin im Fall nicht so. Ich bin ein Vater im Himmel und wenn du mich um etwas bittest, werde ich es dir geben. Ich werde es dir geben. Und liebe Leute, wenn du anfängst, wenn wir anfangen, um Offenbarung zu beten, und das ist mein Punkt, wenn du anfängst, von ganzem Herzen Gott bitten, dass er sich dir zeigt, dass du ihn besser erkennst, was meinst du, wird passieren? Du wirst ihn erkennen. Dann bitte ich dich gerade auf den Knopf zu drücken nochmal. Entscheide dich heute, dass du Gott willst besser kennenlernen. Weil in dem Sinne hast du die ganze Erfüllung von deinem Leben. Entscheide dich heute, Gott zu suchen von ganzem Herzen. Weil du weisst nicht, was Gott mit dir geplant hat. Niemand von uns weiss es. Und wenn wir all die Beispiele anschauen aus der neuen und aus der fernen Kirchengeschichte, dann sind das immer Leute gewesen wie du und ich. Und die Leute, die Gott rausgerufen hat, das sind nicht die gewesen, denen es gut gegangen ist, weil Jesus hat gesagt, ich bin für die gekommen, die einen Arzt brauchen. Und wenn du heute einen Arzt brauchst, wenn du heute eine Schwäche hast, wenn du Krankheit hast, vielleicht musst du Tabletten nehmen, vielleicht hast du sonst irgendetwas, das dich runterbremst. Jesus ist gekommen, um dich zu erlösen. Jesus ist jetzt gekommen, um die Blinden sehen zu machen, um die Lahmen gehen zu machen. Heute ist er gekommen, um dir das Leben zurückzugeben. Heute ist er da, damit du in der vollen Fülle von Jesus Christus stehst. Alles, was dein Beitrag ist, dass du ihn von Herzen suchst. Kennt ihr vielleicht die Geschichte von Bartimäus, am Blinden? Der ist blind gewesen, sein Leben lang. Irgendwie hat er gemerkt, oh, Jesus ist in der Stadt, wird von ihm gehört haben. Und er hat sich gesagt, oh, das ist meine Chance. Und er hat geschrien, Jesus, Jesus! Jesus! Und seine Jünger haben gesagt, hey, du Blinde, bist mal ruhig, jetzt lenk unseren Meister nicht ab, wir haben wichtiger. Jesus! Jesus! Und er hat sich die Seele aus dem Leib geschraubt, weil er gewusst hat, das ist sein Moment. Wenn Jesus jetzt vorbeigeht, wird er wahrscheinlich das Leben lang blind sein. Und der Bartimäus ist mir das Vorbild für einen, der sucht. Einer, der sucht, wird finden. Einer, der anklopft, dem wird auftun. Und einer, der bittet, der kommt über. Meine Frage an dich ist, bist du einer, der sucht? Bist du einer, der bittet? Bist du einer, der anklopft? Was ist dein Problem in deinem Leben? Was muss Gott für ein Wunder tun in deinem Leben? Ich schaue euch an, ich kenne euch, und ich kenne eure Schicksal, ich kenne eure Geschichten zum Teil. Und ich weiss, es sind so viele Wunder, die Gott machen für dich. Es sind so viele Zeichen, die er setzen will in eurem Leben. Der Vater im Himmel will es dir geben. Die Grundlage ist, dass du ihn erkennst, weil wenn du ihn erkennst, wirst du sehen, dass er dich liebt. Ich gebe jetzt eine Anleitung, eine ganz einfache Anleitung. Ist schon fast banal, aber ich gebe sie jetzt. Wie kannst du Gott jeden Tag suchen? Der Grundgedanke ist der, Gott hat für jeden von uns, weil er kennt deinen Tagesrhythmus, hat er so eine Einsteiger-Dosis. Für die einen ist dann schon die vorgeschrittene Dosis. Aber er hat eine Dosis, er hat eine Zeit, die er mit dir möchte verbringen. Jeden Tag. Und zwar egal, wie streng das dein Arbeitstag ist. Von Martin Luther wissen wir, er hat gesagt, je strenger mein Arbeitstag, desto mehr Zeit brauche ich im Gebet. Sonst schaffe ich es gar nie nicht. Das gilt auch für dich. Der Grundgedanke ist, Gott möchte mit jedem von euch Gemeinschaft haben. Mit jedem von euch tagtäglich Gemeinschaft. Nur in der Gemeinschaft mit Jesus Christus kannst du ihn besser erkennen. Wenn du dir keine Zeit rausnimmst für Jesus, wird es schwierig, dass du ihn erkennst. Das ist der Grundgedanke. Also ist es wichtig, dass du heute dir darüber klar wirst, wie viel Zeit möchte Gott mit dir verbringen. Es geht nicht darum, wie viel Zeit möchtest du mit Gott verbringen. Das ist postmodern. Das ist ja schon wieder vorbei, oder? Es geht darum, wie viel Zeit das Gott mit dir verbringen will. Und ich kann dir garantieren, er ist ein guter Zeitmanager, er kennt dein Leben, er weiß, was möglich ist. Es ist an dir, heute das herauszufinden. Mach dir eine grosse Notiz, ich will, dass keiner rausläuft, ohne zu wissen, wie viel Zeit das Gott mit ihm verbringen will. Weil ohne das geht es nicht. Und in dem Sinne fragst du ihn nachher auch, wann und welche Zeit? Und dann sagt er dir etwas. Und jetzt fragst du dich vielleicht, ja, was? Wie soll ich jetzt die 4 Stunden füllen? Nein, nein. Vielleicht sind es auch 30 Minuten. Du, vielleicht sind es für den einen auch 10 Minuten. Ist aber besser als nichts, oder? Weil 365 mal 10 Minuten gibt auch etwas. Wie kannst du die Zeit füllen? Erstens, wird ruhig vor Gott. Das ist, glaube ich, ganz etwas Wichtiges, wo ohne das geht es nicht. Wenn deine Zeit kommt und du hast dein Meeting mit Gott persönlich, such dir einen Ort, wo du still sein kannst, wo es dir wohl ist und wird ruhig vor Gott. Es ist wie mit dem italienischen Öl, mit dem Olivenöl, mit all diesen Paprika drin und so. Das habe ich mal produziert eine Zeit lang. Das war sehr gut. Aber es muss sich setzen. Alle die Gewürzli müssen sich setzen. Und dann hast du das reine Öl, das du oben abschöpfen kannst. Du musst geübt werden, im ruhig werden. Du, es kann gut sein, dass du die ersten 2, 3 Mal gar nicht ruhig wirst vor Gott. Und du gehst verzweifelt auf und gehst zum Punkt 2. Aber wenn du immer wieder probierst, wirst du die Eigenschaft erlernen, in relativ kurzer Zeit ruhig werden vor Gott. Und das musst du lernen. Du musst es. Weil nur zu einer ruhigen Seele kann Gott reden. Der zweite Punkt, du fängst an, Gott Danke zu sagen. Simpel und einfach. Du fängst immer Danke zu sagen, du fängst an, was dir am nächsten ist. Am Tag, wo du das Gefühl hast, jetzt gibt es wirklich gar nichts zum Danke zu sagen, schau einfach umeinander und das Erste, was du siehst, für das sagst du Danke. Lern, einer zu werden, lern, ein Mensch zu werden, wo dankbare Augen hat für alles, was er sieht und um ihn herum ist. Du wirst 5 Minuten, 10 Minuten anfangen, Danke zu sagen. Und ich kann dir sagen, wenn es eine Routine wird, und darum sage ich jeden Tag, nicht einmal pro Woche, wenn ich mal Zeit habe. Weil das sind alles Sachen, wo du in eine Routine hineinkommen. Wenn du ein routinierter Dankensäger wirst, dann wird das eine gewaltige Segenszeit. Und der Kreis wird sich immer mehr ausbreiten. Und deine Augen sehen immer weiter, für was du alles kannst dankbar sein. Drittens, fang an, Gottes Wort zu studieren. Hängt jetzt davon ab, wie viel Zeit das Gott dir gibt. He? Jetzt wärst du schon froh, er würde viel geben, stimmt's? Vielleicht ist Gott knauserig mit dir und gibt dir nur 7,5 Minuten. Dann musst du halt los in die Garage hineinziehen. Ganz schnell. Vielleicht ist aber Gott auch grosszügig mit dir und gibt dir 45 Minuten. Was ich jetzt sagen würde, ist für einen durchschnittlichen Christ extrem lang. Es ist viel, jeden Tag 45 Minuten vor Gott verbringen. Wer das macht, der wird ziemlich schnell das Wirken von Gott in seinem Leben sehen. Du fängst an, das Wort Gottes zu studieren. Wenn du das Wort Gottes liest im Blick auf Jesus, ist jedes Wort, das du liest, für dich Nahrung. Und Leute, die sagen, ich kenne die Bibel schon, ich kann nicht 3-mal durchlesen, dann sage ich, ja, gut, und im Restaurant? Es ist jeden Tag etwas Neues. Zuhause, du kochst nie 2-mal das gleiche Menü. Es ist Nahrung. Da ist mir doch gleich. Da ist ich doch 250 Pizza Calzone. Oder noch besser Zurigo. Ich habe sicher schon 50 Zurigos gegessen in meinem Leben. Immer wenn ich in das Restaurant gehe. So ist es mit dem Wort Gottes. Ist mir doch gleich, wenn es wieder das gleiche Menü gibt. Es ist immer wieder fein. Es ist immer wieder gut. Es ist immer wieder anregend. Spielt keinen Ruggel. Das Wort Gottes ist Nahrung. Jeden Tag neu. Und viertens, wenn du das gemacht hast, bist du ruhig geworden von Gott, hast Gott danken, dann hast du sein Wort studiert, dann bete noch für den Tag. Ich sage jetzt extra nicht ein grosses Programm, bete für alle Missionare, die du kennst, und für alle VIPs und für die Verwandten. Ich sage, fang an, für den Tag zu beten. Herr, gib Gnade, dass ich nicht ausraste, wenn mich der Chef schief anschaut. Herr, schenk, dass der Kopierer funktioniert. Schenk, dass ich mir Mittagessen nicht wieder Flecken aufs Hemd mache. Bet für deinen Tag, für deinen ganz normalen Tag. Bet, dass ich es gut habe mit meinen Kollegen. Was dich beschäftigt. Und du wirst sehen, in dem Innen, wo du Zeit mit Gott verbringst, wird er sich dir offenbaren. Wir gehen jetzt in eine Worship-Zeit rein. Und der allerwichtigste Punkt von dieser Celebration ist der. Gottes Offenbarung in deinem Leben ist ja kein Zufall. Gott streckt seine Hand nach dir aus. Er möchte sich dir offenbaren, damit er dich beschenken kann. Damit seine Kirche wieder Kraft bekommt. Nur in dieser Offenbarung von Jesus Christus ist es möglich, überhaupt so zu leben, wie er das von dir will. Darum entscheid du dich heute, Zeit mit Gott zu verbringen. Entscheid du dich heute, Zeit mit Gott zu verbringen. Lauf nicht aus dem Raum raus, bevor du nicht den Entscheid gefällt hast. Frag Jesus Christus, wie viel Zeit er mit dir verbringen will. Was ist sein Wunsch? Und wie sollst du es umsetzen? Such danach Leute, wo du das teilen tust. Sagst, schau, das hat Gott zu mir gesagt. Gang in dein Power-Team, gang zu deinen Freunden, gang zu deinem Ehepartner. Mach's fest. Das ist der Schlüssel für eine Offenbarung. Eine Kirche, die keine Zeit mit Gott verbringt, ist eine kraftlose Kirche. Eine Kirche, die viel Zeit mit Gott verbringt, ist eine gewaltig starke Kirche. Schau, Ich schätze jetzt mal, vielleicht sind heute da 90 Leute. Vielleicht auch 100. Wenn jeder von uns heute eine Stunde mit Gott verbringt, nebst der Celebration, dann hat Gott 100 Stunden Zeit gehabt, um sein Herz mit seiner Church, mit dem Teil von seiner Church zu teilen. Was ist, wenn er das jeden Tag machen kann? Meinst du nicht, am Vater sein Herz will wirklich durchbrechen? Lass uns das ernst nehmen. Lass uns das wirklich besprechen untereinander. Halleluja. Vater im Himmel, ich danke dir für den Moment, wo du deine Kirche besuchst und zu ihr redest. Vater, es ist gewaltig, wie du dich selber beschreibst als der Vater, der uns alles wird geben. Darum bitte ich jetzt, Vater im Himmel, mach die Kirche kraftvoll. Und wenn ich dich das bitte, weiss ich, du wirst nicht eine spitzende Kraft geben, sondern du wirst deine Megapower reinlegen. Mach die Kirche fruchtbar, Herr. Mach die Kirche zu Liebhaber von dir, Jesus. Zu Männern und Frauen, die Söhne und Töchter sind. Danke, Heiliger Geist, dass du reden tust. Auch alle, die das online hören. Dass der Entscheid zu der Gemeinschaft mit dir heute gefällt wird und in deiner Kraft umgesetzt wird. Sei gesegnet im Namen Jesus Christus. Wir gehen in der Zeit der Anbetung. Ich freue mich jetzt schon drauf. Die Playstation ist offen. Wenn ihr etwas festmachen wollt, wenn ihr Heilung braucht, Gebet braucht, kommt. Wir legen einander die Hände auf, gehen auch zueinander, beten füreinander, ermutigen einander. Kirche lebt, Kirche ist kraftvoll. Halleluja.